Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 281. Funpod-Ausgabe, sagt Michael. Während des diesjährigen Rundgangs in der Kunstakademie Düsseldorf hat Athena Rombach ihre Abschlussarbeit im Fachbereich Baukunst vorgestellt. Sie kritisiert, dass ökologische Gesichtspunkte im Hausbau drastisch unterrepräsentiert sind und dass im ästhetischen Sinne hauptsächlich Trash gebaut wird. Und sie unterbreitet zahlreiche Vorschläge, wie man ganz anders an den Hausbau herangehen kann.
Mein Name ist Athena Isabella Rombach. Ich bin in Dreieich-Buchschlag aufgewachsen, groß geworden, beziehungsweise dann auch in Frankfurt. Und habe in Wiesbaden meinen Architektur-Bachelor gemacht und jetzt zuletzt eben an der Kunstakademie in Düsseldorf meinen Master absolviert.
Und den Master, den hast du in Baukunst gemacht, also nicht in Architektur, richtig?
Ja, wenn man so will, in Baukunst, ja, kann man so sagen, wobei... Was ist Baukunst?
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also an der Tür stand, wir haben uns ja da in der Kunstakademie kennengelernt, anlässlich deiner Abschlusspräsentation, und da stand Baukunst. Und ich als Laie würde fragen, wo ist denn da der Unterschied zur Architektur?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es vor allem so, dass das den Rahmen des Studiengangs betrifft und der klassischer Architekturstudiengang hat eben sehr eingegrenzte Ziele, die den Takt des Studierens vorgeben. Und das ist in der Baukunstklasse einfach nicht der Fall. Da hat man diesen Rahmen der Freiheit, wenn man so möchte, und begeht da einen eigenständigen Weg im besten Fall, würde ich sagen, der einen an unterschiedliche gedankliche, architektonische Orte bringen kann, die jetzt eben nicht unbedingt das klassische Architekturstudium normalerweise hergeben. Ja.
Ja, das heißt also, wenn man nur, in Anführungsstrichen, nur Architektur studiert, dann lernt man bestimmte Methoden anzuwenden und wendet die dann an. Und braucht letztlich keine Inspiration oder nichts Eigenes?
Ich würde schon sagen, einfach, dass Architektur hat bestimmte Regeln.
Ja.
Klar, also schon allein die Statik. Und dann hat man auch natürlich im Architekturstudium vielleicht Inspiration von anderen Architekten, Architektinnen, die bereits gebaut haben, schaut sich Dinge an. Ich persönlich habe meistens nicht mit konkreten Referenzen gearbeitet, sondern immer schon eher mir meine Umgebung angesehen und daraus eigentlich meinen Schaffensprozess gespeist, also weil es ja einfach grundsätzlich eigentlich um den Menschen geht und deswegen hilft es meines Wissens oder meiner Ansicht nach sehr, einfach die Gesellschaft zu beobachten und zu studieren, die Menschen zu sehen. Genau. Das ist natürlich auch oft auf Unverständnis getroffen, gerade in diesem Fachbereich, wenn man jetzt nicht mit konkreten Referenzen arbeitet und sagt, das stelle ich mir vor, weil das natürlich auch irgendwo eine ganz bildliche, visuelle Welt ist, wo man gerne visuell sieht, was der andere meint. Und das war nicht immer ganz einfach. Es gab tolle Professorinnen, die mich da sehen und unterstützen konnten. Und es gab auch welche, die dafür vielleicht nicht genügend Vorstellungskapazität hatten oder einfach da eben sich in anderen Welten bewegt haben.
Ja, gilt das sowohl für das Architektur- als auch für das Baukunststudium oder bist du jetzt hauptsächlich in der Akademie?
Gedanklich.
Ja, was du jetzt gerade angesprochen hast.
Tatsächlich galt das auch schon für den Bachelor, aber da vielleicht noch gar nicht so sehr, weil, oder weiß gar nicht, ob es dafür einen Grund gibt. Aber tatsächlich auch in der Baukunstklasse war das schon so, dass dort, sagen wir mal, gerade die ArchitekturprofessorInnen gerne Bilder sehen. Ja, und konkrete Namen hören möchten oder konkrete
Bilder. Also von Vorbildern oder ja. Orientierung, ja. Mhm.
Ja.
Genau, und die hast du nicht.
Also ich finde, es gibt ganz tolle Architektinnen und Architekten und eben ganz wunderbare Architektur, die ich einfach von ihrer ästhetischen Qualität sehr schätze. Aber jetzt so ganz konkrete Vorbilder in dem Sinne, da würde mir tatsächlich eher jemand einfallen wie Hannah Arendt, wo ich denke, dass die ist eine ganz besonders tolle Person, oder was heißt Person, aber sie hat ganz wunderbar geschrieben und gedacht, und das finde ich sehr bewundernswert, was mir dann so im Kopf bleibt und wo ich sehr viel draus schöpfe. Mhm. Als Vorbild vielleicht, wenn man so möchte. Aber jetzt konkret Architektinnen.
Mhm. Du hast die Hannah Arendt ja auch in deiner Abschlussarbeit der einen Schwerpunkt gegeben, obwohl die ja jetzt erstmal keine Architektin oder Baukünstlerin war. Trotzdem hast du ja die Brücke zu deinem Fachbereich geschlagen. Welche Bedeutung hat die Frau denn für dich in dem Zusammenhang?
Ich habe es ja auch dort konkreter beschrieben, das Buch Die Freiheit, frei zu sein, wo sie eben erläutert, was es bedeutet, frei zu sein tatsächlich. Und das war für mich so dieser Anhaltspunkt, naja, aber wenn man denn dann das Glück hat, frei zu sein, also ich meine, man ist ja zufälligerweise hier in dieser westlichen Welt geprägt, wo wir irgendwie alle möglichen Privilegien haben. Und wenn man eben dieses Glück hat, studieren zu können über sich selbst oder hinauszuwachsen, dann trägt man doch eigentlich für mein Empfinden, für meine Auffassung, auch eine riesengroße Verantwortung. Und diese Verantwortung verknüpft mit dem Klimawandel, was ich ja dort eben auch explizit bearbeite. Der Klimawandel, der eben auch durch die Architekturbranche stark beeinflusst wird, oder wie soll ich sagen, ja, beeinflusst wird, dann muss man doch eigentlich eben auch die Verantwortung tragen, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen und dafür zu kämpfen.
Mhm. Kannst du mal deinen anderen Weg skizzieren? Weil das ist das, was mich ja auch hat aufmerksam werden lassen, als ich da in deinen Raum reinkam. Da war ja so ein riesen Chart mit, ich sag mal, mit einem Programm regelrecht, mit Forderungen oder Wünschen, wie künftig gebaut werden soll. Kannst du das mal so umreißen? Also zum einen, wie du dahin gekommen bist. Also offenbar bist du ja mit dem, was du vorgefunden hast, nicht zufrieden.
Mhm. Ja, das war auch ein langer, langer Weg dann bis zu diesem Regelwerk. Aber es war mir eigentlich schon am Anfang der Arbeit klar, ich muss einen alternativen Weg beschreiben und tatsächlich auch für mich selber. Ich bin während der Pandemie super viel spazieren gewesen und natürlich auch davor schon habe ich mich sehr aufgeregt über das, was einfach aktuell im Regelfall gebaut wird. Ich nenne das immer Zweckarchitektur oder Zweckbauten. Und habe mich gefragt, ob das denn sein darf. Also wie darf das sein? Das sind Bauwerke, die im besten Fall eigentlich für Jahrhunderte stehen sollen oder eigentlich könnten, wenn man es denn richtig macht. Und das wurde ja schon anders gemacht. Und wenn die denn dann so lange stehen, wie kann das sein, dass die so aussehen, wie sie eben aussehen und so einfach sind, wie sie sind und dem Geist überhaupt nichts zu bieten haben? Und dann habe ich mich gefragt, wie nachhaltig das denn sein kann, also auf allen Ebenen. Und wenn das so weitergeht, unsere ganze Umgebung im Endeffekt grau-weiß sein wird und keine Gestaltung mehr Raum findet. Und dann ging der ganze Prozess los. Das war ein Riesenwirrwarr in meinem Kopf. Ich hatte da Riesengedanken oder sagen wir mal, ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, das war erstmal ein Riesengefühl in mir. Und das irgendwie in Gedanken zu sortieren und zu verpacken. Und dann hat diese Arbeit ja auch einfach, oder dieses ganze Thema ist super komplex und hat ganz, ganz viele Ebenen. Und ich könnte auch an diesem Buch noch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Kapitel dazu schreiben und andere Bereiche noch aufmachen, die eigentlich auch noch da reingehören. Ich muss das jetzt natürlich irgendwie zu einem Abschluss bringen und bis dahin zu einem Punkt. Und auf diesem Weg habe ich ganz tolle Seminare besucht, maßgeblich Philosophie, aber auch Architekturgeschichte. Und die Philosophie vor allem, die hat mir auch zum Beispiel Hannah Arendt näher gebracht. Und so dieses demokratische System, in dem wir hier jetzt zumindest leben. Und das spielt ja natürlich auch wiederum eine ganz große Rolle, wenn es darum geht, neue Gesetze zu machen. Weil die Gesellschaft, in der wir leben, in einer Demokratie dahinter stehen muss, um diese Gesetze nicht nur zu erlassen, sondern die auch bereitwillig anzunehmen. Und da war jetzt zuletzt von Christina Lafont die unverkürzte Demokratie. Eben maßgeblich. Genau, der Weg, der dort beschrieben wird, der zeigt eben ganz klar auf, wo es überall hapert, beziehungsweise eben auch, wie der alternative Weg aussehen könnte. Also, wenn, sagen wir, die Nutzung fossiler Energien dazu führen, dass wir jetzt eine Klimakrise haben, dann muss es ja einen alternativen Weg dazu eigentlich geben. Und daraus resultieren im Prinzip diese Bauregeln, die du da auch gefunden hast, dieses Statement oder ja eine Art Utopie vielleicht auch. Und die dann mit dem Ansatz von Christina Lafont auf einem demokratischen Weg bestritten werden könnten. Ja. Vielleicht so.
Wenn du jetzt die bunten Räume frei hättest und du könntest jetzt sehr schnell neue Spielregeln hier einführen, wie künftig gebaut wird oder woran man sich dabei orientiert, was sind so deine Hauptwünsche? Was muss sich dringend ändern?
Das Bildungssystem?
Ja. In welcher Form?
Oh, ich glaube, es fängt eigentlich schon an, wenn der Mensch auf die Welt kommt. Ja, im Endeffekt im Kindergarten. Also ich meine, so viele Menschen, die entweder den Kindern nicht das Wissen bieten können, oder was, es geht nicht nur um Wissen, es geht ja auch um, gerade im kleinen, im jungen Alter geht es ja auch ganz viel um Aufmerksamkeit und liebevollen Umgang. aber die das nicht bieten können oder auch einfach Zeit oder eben Wissen ermöglichen können. Ich glaube, das sind so die grundlegenden Dinge. Und dann eben im Kindergarten wird da oder sollte es da eben dann einen Raum geben, dass das für alle doch zugänglich ist, denke ich. In den Grundschulen ist es im Endeffekt dasselbe. Ich weiß nicht, ob es so förderlich ist, dass ein Kind in so jungen Jahren in der Grundschule schon dazu gedrillt wird, zu funktionieren, weil das ja auch zum Beispiel das selbstständige Denken, also erstmal die Fantasie vielleicht einschränkt von einem Kind, der dort eben auch entwickelt wird und die Fantasie dann eben auch wiederum zum eigenständigen Denken weiterführt, glaube ich. Und das geht so weiter. Ich glaube, dass bis dann in der Oberstufe, aber dann auch genauso Bachelor, Master. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Mensch lernt, eigenständig zu denken und auch ganzheitlich zu denken. Wenn man so will, auch im Einklang mit der Natur, aber auch auf sozialer Ebene. Ich glaube, die soziale Ebene ist eine ganz wichtige Komponente, die viel zu kurz kommt bei uns in der Gesellschaft. Und jetzt gerade was die Architektur betrifft. Ich glaube, so langsam kommt es an, dass sich auch da in der Ausbildung was ändern muss, was jetzt den Klimawandel betrifft oder die Baubranche in Zeiten des Klimawandels. Aber ich denke, es kommt immer noch viel zu kurz und das ist viel zu langsam. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, da könnte man ganze Tage mitfüllen, darüber zu philosophieren, wie man es besser machen könnte und eigentlich müsste.
Aber ich habe das so verstanden, dass deine Präsentation genau darum ging. Also zumindest schon mal so ein paar Stichworte aufzulisten. Das hat noch ausweitbar ist es klar. Aber beispielsweise, was die verwendeten Materialien angeht. Mhm. Vielleicht kannst du da mal ein paar Sätze zu sagen.
Naja, also die Materialien sind natürlich essentiell. Da geht es zum einen um die Wege, die zurückgelegt werden müssen. Ob das jetzt Bauholz ist hier, was in Deutschland angebaut und abgebaut, oder jetzt sagen wir mal aus dem näheren Umfeld, oder was weiß ich, aus Kanada geliefert wird oder so. Es sind einfach Riesentransportwege, die einfach auch mit CO2 einhergehen und oder vielleicht sogar, jetzt wahrscheinlich nicht in Kanada, aber mit schlechten Arbeitsbedingungen einhergehen. Sind das nachwachsende Materialien, die da verbaut werden oder nicht? Beziehungsweise glaube ich eigentlich, dass wir grundsätzlich erstmal mit dem planen sollten, was aktuell überhaupt da ist. Und deswegen auch überprüfen sollten, wie lange ein Haus noch stehen kann, bevor es abgerissen wird. Und da müsste eigentlich eine Art von Verbot her, würde ich mal sagen, dass man nicht einfach mehr so abreißen darf, sondern einfach mit dem schaut, was da ist. Und ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass es einen Weg gibt, all das, was schon da ist, wieder rauszuholen und schön zu machen. Also selbst wenn es das vermeintlich in Anführungszeichen hässlichste Haus ist, bin ich mir sicher, da kann man was draus machen. So dass es der ästhetischen Vielfalt zugute kommt. Ja. Ja, ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und dadurch würde man natürlich auch, also zum einen, ne, das vermeidet diese graue Energie, und zum anderen muss man nicht neue Materialien aufwenden. Und wenn man dann eben, weil weiter bauen muss man ja irgendwie, zumindest aktuell, dann doch am besten mit nachwachsenden Rohstoffen oder beispielsweise mit Lehm, der irgendwie direkt vor Ort oder regional abgebaut werden kann. Da gibt es ja auch ganz schöne Beispiele mittlerweile schon, dass das echt sehr gut funktioniert und echt auf allen Ebenen eigentlich auch klimatisch fürs Raumgefühl und so weiter und so fort ganz viele Vorteile mit sich bringt. Ja.
Also ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass Zement einer der größten CO2-Produzenten, also die Herstellung von Zement, gesamtgesellschaftlich ist. Ne? Also irgendwie der gleichen Größenordnung Verkehr oder sogar noch mehr, was da jährlich CO2 produziert wird. Und nachwachsen tut es nicht. Ne? Also heißt das, wenn man das so ein bisschen holzschnittsartig zusammenfassen will, also Holzbau statt Zementbau statt Beton?
Ja, also, ja. Ich habe das jetzt mal gar nicht erwähnt, weil das ja eigentlich klar ist, ne? Mit dem ganzen Zement und Beton, das kann so nicht weitergehen. Da muss auf jeden Fall eine Alternative
her. Zumal der Sand knapp wird.
Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, steht außer Frage. Klar, aber wahrscheinlich muss man es auch immer noch deutlich erwähnen.
Ja.
Ich, für mich ist das eigentlich so offensichtlich. Ja, aber klar. Also ich meine, als ich meinen Bachelor gemacht habe, war mir das zum Beispiel auch noch gar nicht klar. Und während meines Bachelorstudiums wurde da auch nicht darauf hingewiesen. Im Gegenteil, da wurde ganz normal mit Beton entworfen und geplant und uns wurden die Bauwerke gezeigt und präsentiert. Als gäbe es da nichts, was irgendwie schwierig sein könnte mit diesem Rohstoff, nicht Rohstoff, mit diesem Material. Und ich persönlich finde auch Brutalismus tolle Architektur. Also da gibt es schon richtig wahnsinnig tolle Bauwerke. Das macht mir sehr viel Spaß. Aber was soll man machen? Also wenn es halt nicht geht und man die Verantwortung trägt, dann kann man es halt nicht machen. Ist halt so dann. Ja.
Läuft das auf das Wiederentdecken alter Baustoffe raus oder entstehen auch ganz neuartige, die, weiß ich nicht, Gnade vor deinem Auge finden?
Also von ganzen neuen Baustoffen weiß ich ehrlich gesagt nichts, die irgendwie, doch, das stimmt nicht. Also was relativ neu ist, ich weiß nicht, wie weit die in der Forschung sind, ist Baustoffe aus Pilzen herzustellen. Das finde ich ziemlich spannend. Aber ansonsten würde ich sagen, dass es eigentlich eher ältere Baustoffe sind, die verwendet wurden, wie zum Beispiel Holz und Lehm. Ja, die haben ja auch super funktioniert. Also wenn man sich die Fachwerkhäuser von damals anschaut, die jetzt schon seit wie vielen Jahrhunderten stehen und immer noch geschätzt werden. Ja, ich denke, man kann das halt alles in eine neue Ästhetik transformieren. Also ich bin nicht dafür, Historismus zu betreiben, weil ich denke schon, dass jede Epoche ihren eigenen Stil haben darf. Aber das ist so ein Ding, da habe ich mich halt auch so drüber geärgert. Kann das sein, dass diese Epoche, in der ich jetzt gerade lebe, dass das, dieser Trash, der jetzt gerade passiert, also damit möchte ich nichts zu tun haben. Das kann doch nicht wahr sein, wo das, da ist man doch komplett verkümmert.
Ja, aber wie sieht denn dann die Orientierung aus? Also wenn du jetzt ein neues Haus bauen sollst, was eben nicht einfach nur eine quaderförmige graue Kiste ist oder weiße. Woran orientierst du dich dann? Was spielt dabei eine Rolle?
Zunächst mal die Umgebung. Wo steht denn das Haus?
Ja.
Steht es jetzt auf einer Wiese? Ist das gehen wir jetzt von einem komplett neuen Haus aus oder von einem Bestand?
Ja. Also natürlich idealerweise vom Bestand, der erweitert oder verbessert wird, verändert wird. Worauf ich raus will, also diese grauen Kisten, die findest du von Schleswig-Holstein bis zu den Alpen. Während die ganzen alten Häuser, die jetzt so 400-500 Jahre alt sind und die immer noch stehen, die sehen nicht von Nord bis Süd gleich aus, sondern die haben regionalen Bezug. Und wenn man Fotos davon sieht, mit ein bisschen Erfahrung kann man sagen, das ist eher irgendwo in Süddeutschland, im Osten, im Norden, weil die alle was Charakteristisches haben. Und ich nehme mal an, dass die auch genau die lokalen Materialien auch aufgegriffen haben, weil sie damals gar nicht die Transportkapazitäten hatten, da aus Indien Steine herzuholen oder so.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke auch, dass das wahrscheinlich sehr viel damit zu tun hatte, wo haben sie die Materialien herbekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Handwerk in den unterschiedlichen Regionen unterschiedlich ausgeübt wurde. Und dann hat man sich vielleicht am Nachbarn orientiert oder dann konnte der eine Steinmetz konnte das eine und der Tischler oder was auch immer, Handwerker konnte das andere. Und dann, ja, ich denke, dass das damit ganz viel zusammenhängt, wie dort die Ästhetik der einzelnen Regionen ist.
Würdest du da anknüpfen wollen?
Ja, das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich ist. Jetzt der Ort, in dem ich mich mit in dem Buch explizit beschäftige, da habe ich definitiv das oder die Gestaltungsmerkmale aufgegriffen, die dort vor Ort zu Gründerzeit entstanden sind. Also ich denke schon, dass das vielleicht keine schlechte Herangehensweise ist, sagen wir mal, da Gestaltungsmerkmale aufzugreifen, um dem Ganzen auch eine eigene Sprache zu geben und auch ein Wiedererkennungsmerkmal. Ich glaube, das tut den Menschen schon ganz gut, wenn sie wissen, so hier bin ich zu Hause, das ist irgendwie so mein Raum. Ja, ich denke, dass es für den Menschen einfach gut ist. Und insofern, ich glaube nicht, dass, also jetzt die Siedlung, mit der ich mich beschäftigt habe, die ist in der 1907 oder was gegründet worden und ist im Jugendstil gebaut. Der Teil der Siedlung, mit dem ich mich beschäftige, ist in der Nachkriegszeit gebaut worden. Und wenn man da jetzt dran gehen würde, würde ich jetzt nicht die Gestaltungsmerkmale des Jugendstils 1:1 übernehmen. Aber ich denke, man kann sich eben doch daran orientieren, ja, und das mitnehmen in die Zukunft irgendwie, ja? Um da so ein gesamtes Bild zu kreieren. Und dann macht das natürlich auch jeder nochmal anders. Also jeder Architekt, jede Architektin hat dann auch nochmal eine eigene Herangehensweise. Und ich glaube, auch das ist zum Beispiel super wichtig, dass da unterschiedliche Akteure zum Zug kommen, um eben ja sowas Monotones zu vermeiden. Ich meine, selbst wenn es Jugendstil ist, wenn jedes Haus gleich ausschaut, ja, dann ist es ja genauso monoton. Das möchte man ja auch nicht. Ja.
Wie geht es jetzt mit dir weiter, nachdem du jetzt dieses Studium abgeschlossen hast?
Ja, das schauen wir jetzt mal. Also gerade bin ich dabei, mein Portfolio zu gestalten. Und ich möchte gerne in einem Architekturbüro arbeiten, wo ich einfach viel lernen kann. In einem Architekturbüro, was im besten Fall gesamtgesellschaftlich arbeitet und eben auch nachhaltig plant und entwirft. Ja. und da lernen, so viel es geht. Aber manchmal denke ich mir auch, vielleicht mache ich auch was ganz anderes. Vielleicht gehe ich auch zum Film.
Genau. Ja. Ja, okay. Wie auch immer, ich wünsche dir viel Erfolg dafür. Danke erstmal.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.